HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Spruch für die Silvesternacht von Erich Kästner. Man soll das Jahr nicht mit Programmen beladen, wie ein krankes Pferd. Wenn man es allzu sehr beschwert, bricht es zu guter Letzt zusammen. Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Man nimmt sich vor, sich zu bemühen, und schließlich hat man den Salat. Es nützt nicht viel, sich rot zu schämen. Es nützt nichts, und es schadet bloß, sich tausend Dinge vorzunehmen. Lasst das Programm und bessert euch drauf los.
Für viele ist es Gewohnheit, Ende Dezember auf das alte Jahr zurückzuschauen, eine persönliche Bilanz zu ziehen. Was habe ich gut gemacht? Wo bin ich mit mir unzufrieden? Und dann werden für das neue Jahr gute Vorsätze gefasst. Doch jeder von uns weiß, wie schnell die in Vergessenheit geraten. Der alte Adam in uns macht schon bald weiter, als sei nichts gewesen. Der Psychologe Heiko Ernst, Chefredakteur der Zeitschrift Psychologie Heute, zieht eine ernüchternde Bilanz.
Etwa die Hälfte aller Menschen fassen an der Jahreswende gute Vorsätze. Nur 8% erreichen das gewünschte Ziel. Offenbar wissen wir nicht so richtig, wie man sich etwas abgewöhnt. Selbstveränderung ist schwieriger, als die meisten Menschen glauben. Sie ist sogar schwer, wenn es um Leben und Tod geht. 90% aller Herzinfarktpatienten schaffen es nicht, ihren Lebensstil dauerhaft zu verändern, um länger und gesünder zu leben.
Alte Gewohnheiten abzulegen bereitet uns Probleme. Darüber dürfen wir klagen, aber wundern dürfen wir uns nicht. Schon lange sagt der Volksmund, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und die Gehirnforschung hat genau das bestätigt. Der Psychologe Heiko Ernst:
Gewohnheiten sind enorm hartnäckig. Ihr engster Verbündeter ist das Gehirn. Es neigt dazu, einmal gelernte Dinge immer wieder zu tun. Denn die neuronalen Pfade, die jeder Gewohnheit zugrunde liegen, sind wie Trampelpfade. Bequem, ökonomisch, in der Regel auch nützlich. Sie müssen erst durch völlig neue ersetzt werden. Es reicht nicht, sich das Rauchen oder das allzu üppige Essen abzugewöhnen. An die Stelle der alten Gewohnheit muss eine neue, bessere treten. Sonst ist der Rückfall programmiert. Gehirnforscher gehen davon aus, dass es 6 bis 9 Monate braucht, um einen neuen Pfad im Gehirn auszubilden, der uns dann zur Gewohnheit wird.
Aber müssen wir uns denn wirklich ändern? Wir wissen doch dank Hollywood und Billy Wilder, nobody is perfect, jeder hat seine Fehler. Der Mensch, das wissen wir aus Erfahrung, und die Wissenschaft bestätigt es uns, der Mensch ist ein Mängelwesen. Und wenn man Menschen fragt, die in betagtem Alter auf ihr Leben zurückschauen, dann sind die meisten trotz mancher Schicksalsschläge und eigener Fehler mit sich und ihrem Leben durchaus zufrieden, alles in allem. Doch wir müssen uns ändern, wir müssen bessere Menschen werden, denn unsere Mängel plagen uns oft allzu sehr. Wir müssen sogar nach Vollkommenheit streben, sagen uns die Philosophen und die großen Religionen. Im Neuen Testament können wir im Matthäusevangelium lesen, was Jesus von uns verlangt. In der Bergpredigt stellt er klar:
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Denn so ihr liebet, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Nach Vollkommenheit zu streben, davon würde jeder Psychologe abraten. Denn wer Erfolg haben will, sollte realistische Ziele anstreben. Andererseits gibt es auch psychologische Studien, in denen man herausfand, dass jene Menschen besonders erfolgreich waren, die sich schwer erreichbare Ziele gesetzt hatten. Aber muss die Menschheit gleich nach Vollkommenheit streben, nur um sich irgendwann einmal halbwegs zivilisiert zu benehmen? Wer auf das letzte Jahr zurückblickt oder auf sein bisheriges Leben, der blickt vor allem auf sich selbst, Zumindest sollte er das. Er sollte nicht nur registrieren, was ihm alles zugestoßen ist, mal Gutes, mal Schlechtes. Er sollte auch herausfinden, warum er die Dinge nicht immer wie gewünscht im Griff hatte. Ob er nicht künftig besser, wirkungsvoller in sein Schicksal eingreifen kann. Dazu muss man sich seine Stärken und Schwächen bewusst machen, sich über Ängste, Wünsche, geheime Sehnsüchte klar werden. Selbsterkenntnis ist gefragt, und die ist verdammt schwer. Der Schriftsteller Gabriel García Márquez beschreibt in seiner Autobiografie Leben, um davon zu erzählen, wie der Portier eines Hotels eines Tages überrascht feststellt, dass Márquez ein namhafter Autor ist.
Ich kann einfach nicht verstehen, Don Gabriel, warum Sie mir nie gesagt haben, wer Sie sind. Ach, Lázides, mein Lieber, antwortete ich, noch kummervoller als er. Ich konnte es Ihnen nicht sagen, denn selbst ich weiß bis heute nicht, wer ich bin.
Dass jeder Mensch versuchen muss, herauszufinden, wer er ist, weiß man seit langer Zeit. Am Eingang der wichtigsten Kultstätte des alten Griechenlands, am Tempel von Delphi, mahnten vor mehr als 2500 Jahren zwei Inschriften. Die eine forderte »Nichts im Übermaß«, die andere verlangte »Erkenne dich selbst«. Und im fernen China, sagte Lao Tse im 6. Jahrhundert vor Christus,
»Wer andere kennt, ist klug. Wer sich kennt, ist weise. Wer andere bezwingt, ist kraftvoll. Wer sich bezwingt, ist unbezwingbar. Wer sich zu begnügen weiß, ist reich. Wer sich durchsetzt, ist willensstark. Wer sein Wesen nicht verliert, währt lang. Wer dahin geht, ohne zu vergehen, lebt ewig.«
Der Wunsch, man selbst zu sein, die Sehnsucht nach Ewigkeit, sie klingen bei Lao Tse an. Aber, so betont der chinesische Weise, auf dem Weg zum eigenen Wesen brauchen wir Selbsterkenntnis und Willensstärke. Ohne Willensstärke nützt uns unsere Selbsterkenntnis nichts. Ohne Willensstärke bleiben alle Rückblicke auf unser Leben folgenlos, wird aus all den guten Vorsätzen rein gar nichts. Goethe beschrieb dieses Problem in seinem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre.
Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.
Erich Kästner sagte es noch knapper.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Vor allem angelsächsische Psychologen beschäftigen sich seit einigen Jahren mit dem Problem der Willensstärke, im Englischen Volition genannt. Sie verstehen darunter die Fähigkeit, die Dinge, die man will, auch tatsächlich zu tun. Es geht um unsere Umsetzungsstärke. Die wichtigsten Erkenntnisse? Man braucht ein möglichst klares Ziel. Das darf durchaus eine Vision sein. Ich möchte mein Leben so auf die Reihe bekommen, dass ich zufrieden und glücklich bin. Aber dann muss man sich dazu konkrete Schritte überlegen. Die sollten möglichst klein sein, sodass man Tag für Tag Erfolgserlebnisse haben kann und nicht den Mut verliert. Entscheidend ist, so sagen die Erforscher der Willensstärke, dass man sich sehr stark auf sein Ziel konzentriert oder, wie es heute oft heißt, fokussiert. Man darf das Ziel nie aus den Augen verlieren. Man darf sich nicht ablenken lassen, nicht von beruflichen oder familiären Belastungen, nicht von der eigenen Bequemlichkeit und Unlust. Selbstdisziplin ist gefragt. Man muss bereit sein, Opfer zu bringen. Man muss Dinge tun, zu denen man jetzt keine Lust hat, um langfristig sein Ziel zu erreichen. Der Wille versetzt Berge, heißt es im Volksmund. Und aus Amerika, dem selbsternannten Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dringt in zahllosen Hollywood-Filmen die immer gleiche optimistische Botschaft zu uns. Wenn du etwas wirklich willst, dann schaffst du es auch. Da ist etwas dran. Unser Problem ist nur, dass wir einen Wunsch, eine Sehnsucht, eine Absicht schon für unseren Willen halten. Der Wille aber beweist sich erst in der Umsetzung unserer Ziele, in unserer Konzentration, Selbstdisziplin und Opferbereitschaft. So einfach, wie Goethe es meinte, ist es nicht.
Ich will. Das Wort ist mächtig, spricht's einer ernst und still. Die Sterne reißt's vom Himmel, das eine Wort. Ich will.
Wollen heißt vor allem, wir müssen den inneren Schweinehund überwinden. Und dieser Schweinehund sind wir selbst, das Gewohnheitstier Mensch. Wir sind die Summe unserer Gewohnheiten, ein Wesen, das halbautomatisch vor sich hinlebt, dessen Gehirn immer wieder zurückschaltet in den alten Trott. Wollen wir aus diesem Trott heraus, wollen wir neue Gewohnheiten annehmen, dann ist nicht nur unser Verstand gefragt, dann müssen auch unsere Gefühle mitmachen. Die stecken in unserem emotionalen Gehirn, dem limbischen System. Und das sagt der Psychologe Heiko Ernst.
Das funktioniert nach dem Prinzip Lust maximieren, Schmerz minimieren. Es kodiert alles, was uns begegnet, nach dem Prinzip angenehm oder unangenehm. Es konterkariert unsere vernünftigsten Beschlüsse, um Angst zu vermeiden oder Lust zu empfinden. Deshalb müssen die rationalen, guten Vorsätze mit positiven, emotionalen Zielen verknüpft werden. Wie gut fühlt sich der Körper an nach einem langen Lauf?
Wenn wir unsere Gewohnheiten ändern wollen, sagen die Psychologen, dann müssen wir uns die guten Vorsätze schmackhaft machen. Erfolgversprechende Vorsätze sollen zudem konkrete Handlungspläne sein, möglichst nach dem Prinzip wenn, dann. Wenn ich Hunger bekomme, dann esse ich keine Schokolade, sondern einen Apfel. Wenn es Montagabend ist, dann gehe ich zum Sport, auch wenn ich hundemüde bin und Sauwetter ist. Eines steht fest, man hat es nicht leicht im Leben, vor allem nicht mit sich selbst. Der katholische Theologe Romano Guardini formulierte es so:
Der Mensch ist nie bloßes Objekt. Er ist wesenhaft Person und damit immer auch Subjekt seines Daseins. Natürlich entspricht seine Verantwortlichkeit dem Maß seiner geistig-seelischen Kräfte. Und es wäre sinnlos, Forderungen zu stellen, welche diese überschreiten. Solange er aber des Blicks auf das eigene Leben fähig ist, hat er die Möglichkeit, etwas besser oder schlechter zu machen und ist daher sich selbst Aufgabe.
Wenn der Mensch sich seiner Hauptaufgabe stellt, nämlich sich selbst, muss er auf das eigene Leben blicken, muss bilanzieren, was läuft gut, was nicht. Dies ist immer auch ein Blick zurück. Der gegenwärtige Mensch ist immer auch der, der er einmal war und natürlich auch der, der er in Zukunft sein wird. Der Blick auf sich selbst ist immer auch ein Stück Lebensbilanz. Und die hat mindestens so viele Tücken wie das Fassen guter Vorsätze. Wir müssen uns erinnern an uns selbst. Wir müssen den Teil unseres Gedächtnisses aktivieren, in dem wir Erinnerungen an uns selbst abgespeichert haben. Das sogenannte autobiografische Gedächtnis. Aber auf das können wir uns nur bedingt verlassen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich Menschen sogar an Dinge erinnern, die sie nachweislich nie erlebt haben. Der Psychologe Professor Rüdiger Pohl stellt fest:
Wir erinnern bevorzugt das, was zu unserem gegenwärtigen oder idealen Selbstbild passt. Wir streben danach, unser Selbst als kontinuierlich, integer und kontrolliert zu erleben und es auch anderen so zu präsentieren.
Unser autobiografisches Gedächtnis nutzen wir jeden Tag. Jeden Tag greifen wir auf Erinnerungen zurück, die mit unserem Selbst verknüpft sind. Jeden Tag erleben wir in unserer Erinnerung Gefühle, die mit vergangenen Ereignissen verknüpft sind. Dabei entsteht ein Bild, ein Konzept von uns selbst. Das wiederum steuert die Auswahl unserer Erinnerungen. Wer sich selbst als Pechvogel sieht, erinnert vor allem Pleiten, Pech und Pannen. Die schwierige Frage, wer wir denn eigentlich sind, beantwortet Professor Pohl ganz einfach:
Wir sind, was wir erinnern.
Und fügt hinzu, dass aber auch gilt:
Wir erinnern, was wir sind.
Was aber sind wir? Auch hier hat der Gedächtnisforscher eine einfache Antwort.
Was wären wir, wenn nicht die Summe unserer Erfahrungen? Allerdings gehen wir dabei nicht unbedingt akribisch und objektiv vor. Im Gegenteil. Vieles wird gar nicht erst gespeichert, anderes wird im Laufe der Zeit vergessen oder verfälscht erinnert. Wir ergänzen lückenhafte Erinnerungen, beschönigen hier ein bisschen und glätten dort etwas. Wir sind kein passives Produkt unserer Lebensgeschichte, sondern wir rekonstruieren sie jeweils neu. Das erlaubt ein Gefühl von Beständigkeit und Wachstum zugleich.
Der Begriff Lebensgeschichte wird von Psychologen gern verwandt, wenn es um den Blick des Menschen auf sein Leben geht. Das Leben wird wie eine literarische Geschichte betrachtet, als Erzählung oder Roman. Denn wir erinnern nur einzelne Momente unseres Lebens, die, die uns aus irgendeinem Grund wichtig waren, die Meilensteine. Und diese einzelnen Szenen müssen wir miteinander verbinden, wenn wir anderen oder, was sehr viel häufiger geschieht, uns selbst im inneren Monolog von unserem Leben erzählen. Einzelne Lebensmomente werden zu einer Geschichte verbunden, einer Geschichte, die traurig sein kann, auch voller Selbstmitleid, die triumphierend daherkommt oder mit heiterer Gelassenheit. Längst haben Psychologen das Erzählen vom eigenen Leben als Therapieform entdeckt und an Volkshochschulen kann man Kurse belegen für autobiografisches Schreiben. Viele stimmen heute dem zu, was der Schriftsteller Gabriel García Márquez in seiner Autobiografie schrieb.
Nicht, was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.
Wir sind, was wir erinnern. Wir erinnern, was wir sind. Das hat der Gedächtnisforscher Rüdiger Pohl festgestellt. Aber so ganz, sagt er, stimmt das nicht. Richtiger müsste es heißen:
Wir halten uns für das, was wir derzeit aus unserem Leben rekonstruieren können.
Unser Gedächtnis ist löchrig. Und gerade das Autobiografische spielt uns manchen Streich. Da halten wir uns ganz zu Unrecht für einen totalen Versager. Oder ebenso zu Unrecht für den Größten überhaupt. Auf sich selbst zu blicken ist schwierig. Auch ein Spiegel hilft dabei nicht immer. Von einer Psychoanalyse ganz zu schweigen. Da liegt man schon im Pflegeheim und hat die Kindheit immer noch nicht aufgearbeitet. C.G. Jung, der große Tiefenpsychologe, stellte an seinem Lebensende überrascht fest:
Ich bin über mich erstaunt, enttäuscht, erfreut. Ich bin betrübt, niedergeschlagen, enthusiastisch. Ich bin das alles und kann die Summe nicht ziehen. Ich bin außerstande, einen definitiven Wert oder Unwert festzustellen. Ich habe kein Urteil über mich und mein Leben. In nichts bin ich ganz sicher. Und doch gibt es so viel, was mich erfüllt. Die Pflanzen, die Tiere, die Wolken, Tag und Nacht und das Ewige in den Menschen. Je unsicherer ich über mich selbst wurde, desto mehr wuchs ein Gefühl der Verwandtschaft mit allen Dingen.
Der Dichter Friedrich Rückert gab schon vor langer Zeit einen guten Rat.
Den Spruch »Erkenne dich« sollst du nicht übertreiben. Lass immer unbekannt dir, in dir etwas bleiben.
Da können wir ganz beruhigt sein. Unbekanntes wird immer in uns bleiben. Und doch müssen wir gelegentlich auf uns und unser Leben blicken. Denn wenn wir da etwas ändern wollen, müssen wir uns über uns selbst schlau machen. Der Neurologe und Gehirnforscher Ernst Pöppel hat seine Erkenntnisse über den Menschen und sein Gehirn in einem Buch zusammengefasst mit dem Titel »Der Rahmen«. Darin geht es um die vielen, fast unübersehbar vielen Rahmenbedingungen unseres Lebens.
Das ist das Problem des Rahmens. Er ist immer vorhanden, aber man weiß es nicht. Doch sollte man sich nicht zumindest gelegentlich bewusst machen, durch welchen Rahmen man gerade schaut? Der Verzicht auf Selbsttransparenz, ist da ein Zeichen von Trägheit, Feigheit oder von Selbstschutz? Die Worte des römischen Dichters Horaz, die von Immanuel Kant oder Friedrich Schiller »wage zu wissen«, waren umsonst, wenn wir uns nicht unseres Rahmens bewusst werden, der in jedem Augenblick unser Erleben, Denken und Handeln bestimmt. Dieses Wissen muss uns nicht unsere Spontanität nehmen. Das Wissen um einen jeweils gegebenen Rahmen sollte uns still begleiten. Dann ist man sich nicht mehr so sehr ausgeliefert.
Wenn dieses Gefühl da ist, sich selbst ausgeliefert zu sein, wieder in Gewohnheiten zurückzufallen, die man schon lange ablegen wollte, dann dürfte wieder einmal der Zeitpunkt gekommen sein. Für eine Zwischenbilanz, für gute Vorsätze, klare Ziele und ganz viel Konzentration auf das, was man sich vorgenommen hat. Und wenn man es wieder nicht schafft, dann kann man sich damit trösten, dass auch Psychologen und Gehirnforscher, Philosophen und Autoren von Ratgeberbüchern nicht mehr auf die Reihe kriegen als wir. Wie schon am Tempel in Delphi zu lesen war, wichtig ist, das rechte Maß zu finden. Das heißt, sich beim Blick auf das eigene Leben halbwegs vernünftig und mit dem richtigen Bauchgefühl das herauszupicken aus den Erkenntnissen der Wissenschaft und aus den Weisheiten des Volksmundes, das einem weiterhilft. Niemand kann aus seiner Haut, heißt es, keiner über seinen Schatten springen. Da ist was dran. Aber gelegentlich müssen wir uns doch zusammenraffen und es versuchen. Schließlich wissen wir auch, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Die meisten alten Menschen sind mit ihrem Leben zufrieden, alles in allem. Das gehört wohl zu unserer natürlichen Grundausstattung, dass wir letztlich dankbar sein können und zufrieden. Der Mensch wünscht sich einfach, dass sein Leben in sich stimmig ist, dass es so, wie es war, sinnvoll war. Der evangelische Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer schrieb aus der Haft Weihnachten 1944, wenige Wochen vor seiner Hinrichtung, an seine Verlobte.
Du darfst aber nicht denken, ich sei unglücklich. Was heißt denn glücklich und unglücklich? Es hängt ja so wenig von den Umständen ab, sondern eigentlich nur von dem, was im Menschen vorgeht.
Für jeden Menschen, auch für den, der sein Leben ändern will oder muss, ist es zunächst einmal wichtig, das eigene Leben so anzunehmen, wie es ist, sagte der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Frankl.
Die existenzielle Bilanz, die es zu ziehen gilt, kann daher niemals eine negative sein. Sie lehrt uns einfach, wie weit wir in unserer Existenzentfaltung schon gekommen sind und was angezeigt wäre, noch von uns entfaltet zu werden.
Charles Dickens hat seinen autobiografisch gefärbten Roman David Copperfield mit dem Satz begonnen:
Ob ich mich als Held meines eigenen Lebens erweisen werde oder ob irgendjemand anders diesen Rang einnehmen wird, müssen diese Seiten zeigen.
Der Held des eigenen Lebens zu werden, das gelingt jedem unterschiedlich gut. Aber jedes Leben, das hat ein anderer Schriftsteller einmal gesagt, taugt zu einem Roman. Es ist die Einzigartigkeit jeder Lebensgeschichte, die unser Leben letztlich zu einem wertvollen und gelungenen macht. Mit der kleinen Einschränkung, dass es in der Menschheitsgeschichte immer wieder Unmenschen gegeben hat und Übeltäter, auf deren Einzigartigkeit man gern verzichtet hätte. Aber generell gilt, was der spanische Philosoph Miguel de Unamuno gesagt hat, über die Unersetzlichkeit jedes Menschen.
In der Tat ist jeder Einzelne auch von solcher einzigen Beschaffenheit und Unersetzlichkeit. Ein jeder von uns, das heißt, eines jeden Seele wiegt die Welt auf. Ein Wirken in dem Sinne, dass die von uns hinterlassene Lücke ungerecht erscheint, dass unsere Mitmenschen und Nachkommen unser Verschwinden bedauern. Ein solches Leben ist für jeden erreichbar.